zu In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Und ich finde es wirklich toll, dass du heute dabei bist. Ich bin Junita, ich bin 32 Jahre alt, Lehrerin und habe 2 Kinder. Tim ist momentan 4 und die Clara ist 2. Ja, und momentan beschäftigen wir uns mit dem Thema der Emotionen. Denn diese sind der Motor für die Reifwerdung unserer Kinder und uns selbst. Nachdem ich einige Grundlagen über Emotionen geklärt habe, warum sie sinnvoll sind, warum diese nicht geleugnet und deren Wert runtergespielt werden sollte, welche Gefühle bei Trennung aufkommen, habe ich mich den Gesetzen Emotionen zugewandt. Gordon Neufeld hat diese aufgrund seiner Recherche in den verschiedenen Disziplinen herauskristallisiert. Das erste Gesetz lautet: Emotionen wollen ausgedrückt werden. Das zweite: Emotionen wollen gefühlt werden. Und das dritte: Emotionen wollen ausgeglichen werden. Darüber werde ich übernächste Folge reden. Letzte Folge habe ich darüber geredet, dass Emotionen gefühlt werden müssen und was dazu führen kann, dass dies nicht mehr passiert. Denn Emotionen können verletzt werden. McNamara schreibt in ihrem Buch Verstehen, Spielen, Wachsen von diesen Abpanzerungen wie folgt. Panzerungen sind ein strategischer Zug des emotionalen Teils unseres Hirns, um das Überleben auch in einem Umfeld zu sichern, das zu verletzend ist. Das Hirn schützt also unser Herz und panzert dies ab. Doch können diese Gefühle stecken bleiben, wenn es keinen Ort gibt, an dem der Mensch einen sicheren Hafen hat. Und dies hat gravierende Folgen für die Reifwerdung und das soziale Miteinander. Heute möchte ich euch zu Beginn die Negativspirale der verletzten Gefühle noch einmal mit 2 anderen Beispielen aufweisen, sodass ihr das Problem vor Augen habt, wenn wir thematisch weitergehen. Anschließend möchte ich darüber reden, welche Zeichen es gibt, dass ein Kind seine alarmierenden Gefühle kaum bzw. gar nicht mehr fühlen kann. Dann hast du etwas Handfestes, um zu beurteilen, wo dein Kind steht. Zum Schluss möchte ich dann darauf eingehen, wie wir ein Schutzpanzer, Schutzschild für unsere Kinder sein können und wie Gott dies für uns ist. Das wird heute der Schwerpunkt sein. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Teufelskreis, den ich dir beschrieben habe. Wenn Kinder viele verletzende Erfahrungen machen, dann schützen sie sich vor diesen Verletzungen, indem das Hirn die Gefühle nicht mehr fühlbar macht. Dadurch können die Gefühle jedoch nicht ihre optimale Arbeit leisten und Kinder, auch Erwachsene, verlieren so ihre Empathie. Durch fehlende Empathie entstehen neue Verletzungen. Mehr Wunden bedeutet mehr Schutz bedeutet weniger Empathie. Und das ist eine Teufelsspirale. Natürlich nehmen wir hier die sehr schwierigen Beispiele, weil diese am deutlichsten zeigen, wohin es führt, wenn Kinder so krass verletzt werden. Bens Hirn schützt sich vor verletzlichen Gefühlen wie Abhängigkeit und Anteilnahme. Das bedeutet auch, wenn er jemanden sieht, dem es nicht gut geht, würde es ihn zu sehr schmerzen, dies zu sehen, und so schaltet das Hirn dieses Gefühl aus. Anstatt Mitgefühl zu empfinden, stürzt er sich in das Problem hinein, um sich nicht mit seinem Schmerz auseinandersetzen zu müssen. Wie das im Alltag aussehen kann? Ben sitzt in der Schule auf seinem Platz. Sein Lehrer kommt sichtlich krank ins Klassenzimmer und sagt zu Beginn: Liebe Schüler, heute geht es mir nicht gut. Bitte bearbeitet diese Aufgaben leise und stellt keine Fragen. Die Schüler wissen ganz genau, es würde eskalieren, diesen Lehrer auch nun zu ärgern, denn an solchen Tagen ist er wirklich nicht gut zu sprechen. Doch Ben manövriert sich genau in das Problem hinein. Er stellt Fragen über Fragen, stellt sich schwierig an und macht alles, damit der Lehrer eben nicht die ersehnte Ruhe bekommt. Rücksicht für den kranken Lehrer gibt es dabei nicht. Die Situation eskaliert. Doch Ben hat das nicht kommen sehen. Denn dazu hätte er sich mit seiner eigenen Verletzlichkeit verbinden müssen, gegen die er aber abgepanzert ist. Durch die starke Reaktion des Lehrers flieht Ben aber umso mehr vor seiner Verletzlichkeit, kann umso weniger Empathie empfinden und wird umso mehr verletzt. Anna ist eher eine Außenseiterin der Klasse. Sie würde gerne mit den coolen Mädchen befreundet sein, also geht sie auf sie in der Pause zu. Diese drehen sich allerdings mit dem Rücken direkt zu ihr. Anna hat schon viel Ablehnung erfahren. Zeichen des Nicht-Gewünschtseins kann sie nicht mehr intuitiv lesen, denn das tut zu sehr weh. Also bleibt sie bei den Mädchen stehen und versucht, ein Gespräch mit ihnen anzufangen. Die Mädchen ignorieren sie, rollen mit den Augen, bis sie sie schließlich beschimpfen und als total doof bezeichnen. Anna hat bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemerkt, dass sie nicht erwünscht ist. Ihr Hirn liest diesen Code nicht mehr. So wird sie noch mehr verletzt. Und die Folge ist, am nächsten Tag versucht sie einen erneuten Versuch und geht auf die besagten Mädchen wieder zu. Und diese Mädchen werden umso verletzender und der Teufelskreis geht weiter. Das waren zwei Beispiele einer Schutzstrategie, die das Hirn aufnimmt. Hier nimmt das Kind nicht mehr wahr, was wirklich passiert. Gordon Neufeld nennt das Perceptual Defense. Ich habe als Lehrerin und auch als Kind beide diese so starken Beispiele von Schülern erlebt. Man fragt sich, was ist mit ihnen falsch? Können sie nicht denken oder hey, was ist da los? Diese Schüler sind abgepanzert gegen ihre verletzlichen Gefühle. Jede Strafe, Trennung oder jeder Alarm würde dies nur verschlimmern. Gordon Neufeld nennt 6 Zeichen, auf die du schauen kannst, ob dein Kind in Schutzpanzer stecken geblieben ist. Beobachte dein Kind und schau, ob es folgende Gefühle wahrnimmt bzw. darüber spricht. Erstens, das Kind redet nicht mehr darüber, was ihn stresst und was ihn verletzt. Worüber war es enttäuscht? Wovon hat es Angst? Was setzt es unter Druck? Zweitens, das Kind fühlt sich nicht länger alarmiert oder unsicher. Drittens, das Kind nimmt Ablehnung nicht mehr wahr und kann sich nicht aus schwierigen Situationen raushalten. Viertens, das Kind spürt keine Vergeblichkeit mehr, wenn es dieser begegnet. Es findet die Ausfahrt der Adaption der Tränen der Vergeblichkeit nicht. Stattdessen verhält es sich vermehrt aggressiv. Fünftens, das Kind fühlt keine Leere, Einsamkeit, Sehnsucht mehr. Sagt nicht, ich vermisse dich, das fehlt mir, ich fühle mich allein. Stattdessen tauscht es das Vokabular in ein unverletzliches ein. Mir ist langweilig. Ja, und der 6. Punkt ist dann der, wo die Alarmglocken spätestens bei den Eltern schlagen. Das Kind erhöht seine Anzeichen auf Verteidigung, lässt sich schwer führen und wird schwer handelbar. Das Herausfordernde dabei ist, dass wenn die ersten Anzeichen sich bemerkbar machen, kann dies sehr positiv erscheinen. Das Kind redet nicht mehr darüber, was ihn verletzt, fühlt sich nicht unsicher, spürt keine Ablehnung, keine Vergeblichkeit, keine Einsamkeit. So kann es in einer verletzenden Welt besser funktionieren. Doch wenn diese Gefühle stecken bleiben, wird es kritisch. Es kann dann so weit kommen, dass es seine Anzeichen auf Verteidigung erhöht, da es sich nicht mehr führen lassen möchte, nicht mehr abhängig sein möchte, wenig Anteilnahme zeigt. Das Kind schützt sich vor seinen verletzlichen Gefühlen. Vor allem hochsensible Kinder schützen sich sehr schnell vor den verletzlichen Gefühlen. Ja, kleine Situationen können schon dazu führen, dass sie das Gefühl haben, ihre Tränen seien nicht mehr erwünscht. Sie dürfen nicht mehr fühlen, wie sie fühlen. Genau deshalb brauchen wir bei hochsensiblen Kindern als Eltern noch viel mehr Empathie, noch viel mehr Beobachtung, damit sie nicht in ihre Schutzfunktionen übergehen. In unserer Nähe, dort, wo sie sich sicher fühlen sollten. Und unsere Kinder brauchen uns und sie brauchen alle ihre Gefühle. Und erst dann können sie echt Empathie empfinden und reifen. Wir als Eltern können unseren Kindern helfen, ihre Gefühle zurückzubekommen und diese zu beschützen. Wir können ihr Herz weich machen, sodass die zarten Gefühle ihre Arbeit leisten können. Wir können das Schutzschild sein, sodass die Verletzungen, die sie im alltäglichen Miteinander machen, nicht unerträglich für sie werden und sie in ihren Gefühlen stecken bleiben. Unsere Meinung über sie muss mehr gelten als die Meinung ihrer Freunde. McNamara schreibt in ihrem Buch Verstehen, Spielen, Wachsen: An der Wurzel der Resilienz, emotionaler Verletzlichkeit und einem weichen Herzen liegt eine einfache Wahrheit. Wem immer ein Kind sein Herz schenkt, der hat die Macht, es mit seinem eigenen Herzen zu beschützen. Wir als Eltern können das Herz unserer Kinder beschützen, es wieder weich machen, und Gott kann das Gleiche für uns tun. Denn bei uns als Erwachsene sind auch häufig Gefühle stecken geblieben, sodass sie nicht mehr ihre Arbeit vollbringen können. Wir haben auch harte Herzen, steinerne Herzen nennt es die Bibel, die Gott erneuern möchte, sodass wir immer mehr aus Liebe und Gnade handeln können. Gott befähigt uns in der Person Jesu darin, indem er selbst unser Schutzschild ist. Ja, und wie geschieht das nun ganz praktisch? Erstens, erlaube deinem Kind alles zu fühlen. Schenke deinem Kind die Sicherheit, dass eure Beziehung seine starken Gefühle aushält. Ein Sohn sagte zu seinem Vater, als dieser zur Arbeit wollte: Ich schneide dir mit der Kettensäge deine Augen aus. Auf den ersten Moment ist das absolut schockierend, denn dies ist eine Frechheit, ein Angriff, bösartig. Wenn du jedoch genauer hinschaust, erkennst du, dass der Sohn unheimlich frustriert war, dass sein Papa auf die Arbeit musste, da er noch so gerne mit ihm spielen wollte. Es ist der Frust, der so spricht. Und letztendlich die Traurigkeit darüber, dass Papa weg muss. Schau genau, was dein Kind bewegt. Kleine Kinder können sich nicht gewählt ausdrücken. Deshalb brauchen sie umso mehr uns, die ihnen Worte dafür geben, was sie fühlen, sodass es ungefährlich wird, auszudrücken, was in ihnen ist. Blöde Mama, hören manche auch in ihrem Alltag. Und natürlich ist es hier wichtig, Grenzen zu setzen, sodass das Kind weiß, dass so eine Kommunikation unfreundlich ist. Hey, das tut mir weh, wenn du sowas sagst. Das kannst du natürlich sagen. Doch bedenke dabei, dass das Kind dich liebt und es lediglich seinen Frust ausdrücken möchte. Schenke deinem Kind Alternativen und verbiete ihm seinen Ausdruck nicht. Lass dein Kind seine Gefühle fühlen und es wird immer mehr einen kultivierten Umgang mit ihnen lernen, ohne sie zu leugnen oder zu unterdrücken. McNamara schreibt in dem eben genannten Buch: Die wichtigste Botschaft, die wir den Kindern geben können, ist, dass unsere Beziehung das Gewicht dessen, was sie sind und was immer aus ihnen herauskommt, tragen kann. In Augenblicken, wo sie voller verletzender Worte, Chaos und emotionalem Aufruhr sind, müssen wir eine Einladung zur Verbindung anbieten, die alles überbrücken kann, was zwischen uns treten könnte. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Stell dich auf die Seite deiner Kinder. Das bedeutet ganz praktisch: Verurteile ihre Gefühle nicht. Das ist aber doof oder peinlich, wie du dich jetzt hier verhältst. Hey, wie ein kleines Baby. Keiner will deinen Meckern hören. Spiel auch die Gefühle nicht klein. Denn das Kind fühlt eben, wie es dies fühlt. Hey, war doch gar nicht so schlimm. Hey, führ dich doch nicht so auf. Versuche auch nicht, die Gefühle zu rationalisieren. Ja, du sagst zwar, du wirst mich vermissen, aber hey, ich bin ganz schnell wieder da. Da gibt es nichts zu vermissen. Oder der Junge da hat das nicht böse gemeint. Musst nicht traurig sein. Drücke auch immer deinem Kind gegenüber aus: Wir schaffen das. Ich ertrage deine Gefühle. Wir kommen da gemeinsam raus. Sätze wie: Hey, wie du dich aufhörst, dich auszuhalten, furchtbar, sagen dem Kind, dass diese Gefühle eure Beziehung belasten. Ein Klassiker, der so schnell durchkommt, ist: Ich hab dir doch gesagt, dass du dies so und so machen sollst oder dass du das eben auch nicht machen sollst. Selbst schuld. Vermeide es, dein Kind darüber zu unterrichten, was es hätte anders machen sollen, wo seine Schuld liegt und so weiter. Darüber kannst du später reden, wenn sich die Gefühle beruhigt haben. Doch jetzt, in dem Moment der Gefühlsverarbeitung, braucht es dich. Beschuldige es also nicht. Ich habe dir doch gesagt, dass du dir gleich wehtust. Dies bringt in der aktuellen Situation gar nichts, nur dass du Frust rauslässt. Doch dein Kind kann in seinem emotionalen Aufgewühltsein solche Lehrstunden wirklich nicht gebrauchen. In Jakobus heißt es, Gott gibt jedem, der um Weisheit bittet, ohne Vorwurf. Und das berührt mich. Wenn ich etwas ausgefressen habe, obwohl ich rational vielleicht wusste, dass es so nicht gut ist, kann ich dennoch zu Gott kommen und er hält mir nicht zuerst eine Standpauke. Gott hilft mir. Und danach, wenn wir verbunden sind und ich Ruhe in ihm gefunden habe, redet er zu mir und macht mir bewusst, wo der Fehler war. Ja, und genau deshalb akzeptiere die Existenz der Gefühle deiner Kinder, egal wie irrational oder unvernünftig diese für dich erscheinen. Normalisiere diese und stelle die Gefühle selbst nicht als Problem dar. Und schaffe Raum, diese Gefühle loszuwerden, auszudrücken, zu fühlen, sodass keiner zu Schaden kommt. Wenn sich das Gemüt des Kindes beruhigt hat, ist es erst empfänglich dafür, über die Situation zu reden. Was war gut, was war schlecht? Wer hat wie was gemacht? Im erregten Gefühlszustand ist sowas sehr, sehr schwierig. Hilf deinem Kind, bei dir Zuflucht zu suchen und zu wissen, hier werde ich mit allem, was ich fühle, angenommen. Wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, hey, das Mädchen da ist total doof, dann schau auf das Gefühl und reagier entsprechend. Boah, sag mal, bist du gerade total frustriert? Du wolltest gern selbst entscheiden, wer vorne sein darf, oder? Ach, schade, das verstehe ich. Wenn du dein Kind mit Empathie gesättigt hast, dann kannst du am Ende mit einer mitfühlenden Stimme sagen, na, weißt du, es ist nicht immer möglich, alles selbst zu bestimmen. Ja, doof, ich weiß, ist manchmal schwierig. So kann es Vergeblichkeit üben und die Situation akzeptieren. Wenn du dein Kind mit Empathie gesättigt hast und das Gemüt wieder zur Ruhe gekommen ist, könntest du sagen, hey, vielleicht schaffst du es, wenn du das nächste Mal Dinge anders möchtest, zu sagen, hey, das frustriert mich jetzt, wenn du das alleine bestimmst. Ich will auch etwas sagen. Mein Sohn schafft das mit seinen 4 Jahren immer mehr, denn er weiß mittlerweile sehr gut, wie sich Frust anfühlt. Wenn du gleich reagierst mit, so etwas möchte ich nicht hören, so reden wir nicht über andere, dann verbaust du letztendlich den Weg, dass dein Kind lernt, mit seinen Gefühlen umzugehen, sie anders auszudrücken und immer weiß, bei meinem Papa, bei meiner Mama darf ich fühlen. Ein weiches Herz zu bekommen und zu erhalten, bedeutet für mich anders gesagt, dass ich immer mehr so handle, wie Jesus es getan hat. Voller Empathie, Liebe, Verständnis für die Menschen. Den Prozess der Schutzpanzer abzubauen und zu seinen Gefühlen wieder zu finden, nennt die Bibel Heiligung. Als ich das verstand, war ich total baff. Und ich sagte auch, warum? Weil es mich davon befreit, krampfhaft anders zu sein. Krampfhaft Liebe zu leben, wo ich keine Liebe fühle. Es geht um Heilung. Und dort, wo Heilung der Wunden stattfindet, dort geschieht Heiligung. Und das möchte ich noch einmal sagen. Dort, wo Heilung der Wunden stattfindet, dort geschieht Heiligung. Ich möchte dir im Folgenden zeigen, wie die Bibel diesen Prozess ausdrückt. Im 1. Johannesbrief geht es darum zu unterscheiden, wer nach dem Maßstab Jesu lebt, im Licht lebt und wer nicht. Es muss bei einem Christ erkennbar sein, dass er im Licht bzw. in der Liebe lebt. In Kapitel 2, Vers 5 steht dann der Vers, der mich absolut umgehauen hat. Die Genfer Übersetzung hat es einfach so deutlich auf den Punkt gebracht. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer so lebt, wie Gott es sagt, wer also das Gesetz der Liebe in seinem Alltag umsetzt, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Die Liebe Gottes ist bei diesem Menschen in das Herz so tief eingedrungen und hat eine mächtige Veränderung bewirkt, sodass die Handlungsweisen anders werden. Und warum? Weil der Mensch Liebe begegnet ist. Einem Ort, an dem er bedingungslos sein kann, wie er ist. Er darf dort fühlen, er darf dort ausdrücken. Es gibt keine Rüge, sondern Annahme. So findet der Mensch wieder zu seinen zarten Gefühlen des Mitgefühls, der Fürsorge, Verantwortung, Scham, Schuld zurück. und diese können dann ihre Arbeit leisten. Wie genau das geschieht, bespreche ich mit euch bei der Folge Gefühle mischen. Den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert, vervollkommnet. So kann das auch ausgedrückt werden. Mit ans Ziel bringen oder perfekt machen. Und wenn du hier die grammatische Struktur anschaust, dann erkennst du, das Verb steht im Passiv. Das bedeutet, Gott ist hier aktiv und du lässt dein Herz in seinem Schmelzen und weich werden. Wer Gottes Wort anschaut, studiert, den wird die Liebe Gottes erneuern. Und hier kommen wir zu einem Punkt, der so häufig unterschätzt wird, weil er im Prinzip alles bedeutet. Nur wer sich der Liebe Gottes öffnet, das heißt bereit ist, seine Schutzpanzer, Schutzstrategien, Verletzungen anzuschauen, in denen kann Liebe erst einsinken. Ansonsten prallt sie ab. Und dann hörst du Sätze in den Kirchengemeinden wie: Ach, schon wieder so eine Predigt über Liebe. Der soll doch mal mit dem harten Stoff kommen, mit den Geboten und den Sünden der Menschen. Ich habe beobachtet, dass solche Forderungen aus dem Schutzmechanismus heraus entstehen. Bloß nicht, bei sich selbst mal zu schauen. Denn das Kreuz, die Liebe Gottes, ist die mächtigste Botschaft, die es auf Erden gibt. Sie verändert alles. Sie schreibt Gottes Gesetz in dein Herz, sodass du nicht anders leben möchtest und auch nicht kannst. Doch muss diese Liebe einsinken können. Der Theologe und Therapeut Larry Crabb schreibt in seinem Buch Glück suchen oder Gott finden, Unterscheidungshilfen in der Welt des Christentums folgendes: Solange wir Christus nicht völlig erkennen, solange wir in gewissem Sinne immer versuchen, dieses zerbrechliche Ding, das wir unser Selbst nennen, zu erhalten, zu beschützen, zu fördern, dieses uns selbst oft nebelhafte Ich, das sich so sehr nach Liebe sehnt, nach Achtung, nach Bedeutung, solange die Neigung, Gott nur aufgrund dessen, was wir sehen können, zu beurteilen, nicht aufgedeckt und geschwächt wird, solange beschäftigen wir uns weiterhin damit, mit ganzem Herzen und ganzer Seele uns selbst zu suchen. Doch Gott können wir so nicht finden. Ja, solange wir nicht anfangen, unsere Schutzpanzer vor Gott abzulegen, solange werden wir uns auch nicht in seine Arme fallen lassen können. Und so werden wir Gott in seiner Fülle nicht finden können. Crabb beschreibt es in seiner ganzen Reichweite. Solange werden wir uns damit beschäftigen, uns selbst zu suchen, unser Selbstbild zu erhalten, Dinge in der Bibel zu suchen, die meine Meinung bekräftigen, Schutzstrategien zu wählen, die nach außen hin nicht verwerflich sind, doch eigentlich nur uns selbst dienen. Immer pünktlich sein, viele Aufgaben in der Gemeinde erledigen, für andere da sein. Ja, dies hat viele Facetten. Doch kann es bei all den scheinbar guten Dingen letztendlich nur um uns selbst gehen, unser positives Bild über uns zu erhalten und uns nicht angreifbar zu machen. Doch das muss jeder mit sich selbst klären, denn von außen sind solche Dinge häufig nicht erkennbar. Crabb sagt an einer anderen Stelle in demselben Buch: Der Glaube an die Machbarkeit der Dinge ist nur schwer klein zu kriegen. Wir fürchten uns davor, verletzlich zu erscheinen. Wir wollen die Dinge, die uns am wichtigsten sind, im Griff haben können. Unsere Kinder, wichtige Beziehungen, unsere Gesundheit, unser Bankkonto. Ärgerlich weigern wir uns zu glauben, dass das Leben eher chaotisch als überschaubar ist. Wir wollen nicht wahrhaben, dass die einzige Möglichkeit zu überleben, und zwar fröhlich zu überleben, darin besteht, uns jemandem anzuvertrauen, der stärker ist als wir. Ja, und Gott will dieser jemand für uns sein, so wie wir es für unsere Kinder sind. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes weiter, woran man erkennen kann, dass jemand im Licht bzw. in der Liebe wandelt. Und dann macht er etwas Faszinierendes. Er spricht seinen Zuhörern Glaubenssätze zu. Er zeigt ihnen die Identität auf, die sie haben, an der sie sich festhalten sollen. In Kapitel 2, Vers 14 heißt es: Lass es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid, Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, und ihr habt den Bösen besiegt. Er sagt, ihr kennt den Vater, ihr seid stark, Gottes Wort ist in euch, ihr seid Sieger. Gott errichtet hier im Prinzip eine Schutzmauer um seine Kinder herum und spricht ihnen diese Glaubenssätze zu, und davon hat die Bibel sehr, sehr viele. Gott ruft uns jeden Tag zu, du bist besonders, du bist wertvoll, du bist stark, du bist kreativ. Und warum? Ja, weil du aus meiner Hand kommst. Und diese Sätze bilden um uns herum eine Mauer, sodass die verletzlichen Ereignisse um uns herum abprallen können. Gott ist unser Schutzschild. Wir können zu Gott kommen, ihm sagen, was uns verletzt, uns stört, uns ärgert, uns ausweinen und uns dann zusprechen lassen. Ich kümmere mich darum. Also ich finde dich toll und bin fasziniert von dir. Ich habe in dich viele Gaben hineingelegt. Bei Gott können wir Ruhe finden und unsere verletzlichen Gefühle zeigen, Vergeblichkeit üben über das, was anders gelaufen ist, was verletzend war. Und aus dieser empfangenen Liebe heraus werden wir verändert, von innen nach außen. Doch dafür dürfen und müssen wir uns selbst fühlen. Solche Glaubenssätze können wir auch täglich unseren Kindern zusprechen, und das tut's ihnen unheimlich gut. Ich sage zu meinen Kindern auch immer, du bist mutig und du bist stark. Du bist geliebt, du bist wertvoll, und wir sind immer verbunden, und ich merke, wie diese Samen in ihnen aufgehen und wie sich in manchen Situationen das selber zusprechen. Wenn sie auf einen schwierigen Berg hochklettern müssen, dann sagt der Tim zu sich manchmal, ich schaffe das, ich bin stark, ich schaffe das, ich bin stark. Und ich merke, diese Identität, die ich ihm zuspreche, die gibt ihm Kraft. Die gibt ihm Kraft in dieser Welt. Und ich finde das so krass, was für eine Macht solche Sätze haben. Weil meine Meinung zählt für meinen Sohn. Und genauso zählt Gottes Meinung auch für mich. Und somit darf ich an dieser Identität festhalten, die er mir täglich zusprechen möchte. Die Bibel beschreibt eine Person, bei der genau so ein Wandel sichtbar ist. Eine christliche Autorin schreibt von dem Jünger Johannes, der den heute zitierten Brief geschrieben hat. Selbst Johannes, der geliebte Jünger, der das Ebenbild des Heilandes am meisten widerspiegelte, hatte diesen liebenswürdigen Charakter nicht von Natur aus. Ursprünglich war er nicht nur überheblich und ehrgeizig, sondern auch hitzig und am Kränkungen sehr übel. Doch als sich ihm der Charakter des Sohnes Gottes offenbarte, erkannte er seine eigenen Unzulänglichkeiten, und das machte ihn demütig. Die Kraft, Geduld, Macht und Behutsamkeit, die Majestät und Demut, die er im täglichen Leben des Gottessohnes sah, erfüllten ihn mit Bewunderung und Liebe. Tag für Tag wurde sein Herz zu Christus gezogen, bis er sich durch Liebe zu seinem Meister selbst aus den Augen verloren hatte. Er lieferte sein nachtragendes, ehrgeiziges Wesen der formenden Macht Christi aus. Der belebende Einfluss des Heiligen Geistes erneuerte sein Herz. Die Kraft der Liebe Christi veränderte seinen Charakter. Das ist die sichere Folge, wenn wir eins mit Christus sind. Wenn er im Herzen wohnt, wird das ganze Wesen umgestaltet. Christi Geist und seine Liebe erweichen das Herz, besänftigen die Seele und erheben die Gedanken und Wünsche zu Gott und dem Himmel. Johannes hat es zugelassen, seine Unzulänglichkeiten zu spüren, zu sehen und anzuerkennen. Er hat sich nicht vor diesem Schmerz der eigenen Realität gescheut. Und ja, es tut weh, auf sich manchmal einen echten Blick zu werfen und wirklich zu schauen, warum ich wie handle. Doch wer auf seine Schutzstrategien blickt, seine Gefühle zulässt, der hat die Möglichkeit, sich von der Liebe Jesu verändern zu lassen. Ich zitiere nochmal den letzten Satz, der mich so sehr bewegt. Christi Geist und seine Liebe erweichen das Herz, besänftigen die Seele und erheben die Gedanken und Wünsche zu Gott und dem Himmel. Unsere Kinder und wir brauchen alle jemanden, bei dem wir zu Hause sein dürfen, um emotional gesund zu bleiben und unser Potenzial zu entfalten. So bekommen wir ein weiches Herz und können immer mehr das Gesetz der Liebe leben, das uns frei macht. Wir brauchen alle einen Schutzpanzer, der aus positiven Glaubenssätzen besteht wie ich bin immer geliebt, ich bin wertvoll, wir sind immer verbunden. Diese Sätze tragen durch alle Zeiten und bestimmen den Selbstwert. Dieser Blick auf meine Mitmenschen, auf Kinder, der hat bei mir einfach so viel verändert. Jeder Mensch hat Baustellen und keiner ist perfekt. Und manche Menschen sind besonders anstrengend. Doch sie sind voller Schutzpanzer, übertreten die Grenzen anderer und verletzen andere. Um echte Veränderung erfahren zu können, brauchen sie keine Moralpredigten, sondern in erster Linie einen Ort, an dem sie angenommen werden. Die Macht der Liebe ist stark genug, diese Herzen zu verändern, wenn sie sich darauf einlassen. Und ich glaube an diese Macht. In der nächsten Folge wird es noch einmal darum gehen, wie wir unsere Emotionen fühlen können und sie ins Bewusstsein rufen, ihnen einen symbolischen Ausdruck durch Worte geben können. Ich werde das nächste Mal über die Herzenssprache reden, die im menschlichen Miteinander so gewinnbringend ist. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bleibt in meiner Liebe und bringt Frucht. Und ich wünsche mir, dass diese Liebe immer mehr bei mir und bei dir einsinken darf und wie ein Schutzschild agiert. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Empfehle uns doch weiter, wenn dich unsere Themen bereichern. Hinterlasse uns eine Nachricht auf Instagram oder Facebook und bewerte den Podcast auf Apple Podcast, wenn du das noch nicht gemacht hast. Unseren Podcast gibt es auch auf Englisch unter The Bond und Französisch unter Le Lion. Wir freuen uns, von dir zu hören. Mach's gut und Gott segne dich.